Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, hier zur Glaubensinformation aus dem Stadtdekanat Wuppertal. Mein Name ist Werner Kleine von der katholischen Citykirche Wuppertal. Wir schreiben den 10. Dezember im Jahr des Herrn 2025. Nach dem jüdischen Kalender ist es der 20. Kislev im Jahr 5786 seit Erschaffung der Welt. Ich freue mich, wenn Sie hier live dazugeschaltet haben. Das ist möglich, wenn es der 10. Dezember etwa gegen 19 Uhr ist. Unter www.kck42.de/webinar oder Sie schauen mir live bei Facebook zu. Wenn Sie hier im Webinar live dabei sind, könnten Sie, wenn Sie denn wollten, durch die Handhebefunktion sich entsprechend melden, um vielleicht eine Frage einzubringen. Wenn Sie mir bei Facebook zuschauen, müssten Sie das durch die Kommentarfunktion tun. Ich versuche, den Stream hier einigermaßen im Blick zu behalten und könnte dann direkt darauf reagieren. Ansonsten muss ich das später im Nachhinein tun. Vielleicht schauen Sie sich aber auch die Aufzeichnung an, die wir kurz nach der Live-Übertragung bei YouTube veröffentlichen. Dort hat die katholische Citykirche Wuppertal einen eigenen YouTube-Channel, Kat Citykirche Wuppertal. In diesem YouTube-Channel finden Sie eine Playlist mit den Glaubensinformationen, die wir live gestreamt haben. Zu dieser Playlist kommen Sie im Übrigen, wenn Sie diesen QR-Code über meiner Schulter einscannen, dann kommen Sie direkt dorthin. Es sei denn, Sie hören sich den Audiomitschnitt an, dann gibt es natürlich nichts zu scannen, denn auch das können Sie tun. Wir veröffentlichen die Glaubensinformationen als Podcast unter podcast.pr-werner-kleine.de. Können Sie sich die Audiodateien anhören, herunterladen oder den RSS-Feed kopieren in einen Podcatcher Ihrer Wahl. Dort finden Sie die Glaubensinformationen übrigens auch, wenn Sie danach suchen, und können dann auf Abonnement klicken oder folgen oder was auch immer Ihr Podcatcher da so sagt. Dann bekommen Sie automatisch jede Folge nach der Veröffentlichung sofort in Ihre Timeline gespielt. Wie auch immer, wann auch immer, wo auch immer Sie zuschauen, seien Sie mir herzlich gegrüßt. Natürlich gilt auch jetzt wieder, wenn Sie Fragen zur aktuellen Folge haben, Themenwünsche für die nächste Saison, denn die Planungen werden so in 3-4 Monaten beginnen, oder theologische Fragen allgemeiner Natur, dann schreiben Sie mir gerne an info@katholische-citykirche-wuppertal.de. Diese Mail kommt direkt und unmittelbar zu mir. Ich verspreche, jede ernst gemeinte Mail auch zu beantworten. Manchmal kann sich das etwas verzögern, je nachdem, wie hoch das Mailaufkommen und das Arbeitsaufkommen ist. Aber keine Mail soll verloren gehen. Wenn Sie also den Eindruck haben, dass meine Mail so gar nicht oder dass Ihre Mail so gar nicht beantwortet wird, kann natürlich mal sein, ist auch schon vorgekommen, dass die im Spamfilter gelandet ist, warum auch immer. Und wenn ich die da nicht entdecke, dann finde ich die natürlich nicht. Dann schreiben Sie mir bitte noch einmal. Keine Mail soll unbeantwortet bleiben, jedenfalls nicht, solange sie ernst gemeint ist. Wir gehen schon steil auf das Weihnachtsfest zu. Von heute aus gesehen, genau in 2 Wochen, in 14 Tagen, ist der Heilige Abend. Und deswegen lautet das Thema des heutigen Abends: Und das Wort ist Fleisch geworden, biblische Facetten zu Advent und Weihnachten. Denn es ist bekannt, dass das Matthäusevangelium und das Lukasevangelium diese bekannten Weihnachtserzählungen haben, die übrigens nicht deckungsgleich sind. Da gibt es ja eine eigene Glaubensinformation zu, die verlinke ich Ihnen auch in den Shownotes. Die heißt Der Knabe Jesus, neutestamentliche und apokryphe Kindheitsevangelien. Da beschäftigen wir uns damit mit den beiden Evangelisten Matthäus und Lukas, den Weihnachtsgeschichten dort und den apokryphen Kindheitserzählungen. Deswegen werde ich das heute nur so etwas en passant abhandeln. Denn so viel kann man sagen, dass das Matthäusevangelium und das Lukasevangelium darin übereinstimmen, dass er in Bethlehem geboren ist. Klammer auf, ich persönlich halte Bethlehem durchaus als Geburtsort für wahrscheinlich, dass er in Nazareth aufgewachsen ist, dass seine Mutter Maria hieß und dass ein Mann namens Josef, sagen wir mal ganz allgemein formuliert, eine nicht unwesentliche Rolle spielt in der Geschichte. Damit haben sich die Gemeinsamkeiten auch schon erschöpft. Denn ansonsten sind die Erzählungen des Matthäus und des Lukas gegenläufig. Im Matthäusevangelium wohnt die Familie immer schon in Bethlehem und muss irgendwie nach Nazareth verfrachtet werden, weshalb im Matthäusevangelium die drei Mager, die drei Priester aus dem Morgenland auftauchen, die dem Stern folgen. Es kommt zur Begegnung mit Herodes dem Großen, dem bethlehemitischen Kindermord. Und im Vorfeld wird eben besonders Josef ins Zentrum gerückt. Der merkt, dass seine Verlobte schwanger ist und sie, weil er ein gerechter Mann ist, verlassen will. Er begegnet dem Engel, der ihm sagt, das Kind ist von Gott. Das ist die Matthäische Bewegung, denn die fliehen aufgrund der Bedrohung durch Herodes den Großen dann nach Ägypten und bringen sich von da aus im galiläischen Bergland in Sicherheit. Das heißt, die Bewegung im Matthäusevangelium geht grob gesagt von Bethlehem nach Nazareth. Im Lukasevangelium ist genau andersherum. Die wohnen immer schon in Nazareth und müssen jetzt irgendwie nach Bethlehem verfrachtet werden. Weshalb Lukas von dieser Steuerschätzung erzählt, schauen Sie sich dazu bitte die entsprechenden Folgen gerne noch einmal an. Ich will das jetzt ja nicht weiter entfalten. Eine weltweite Steuerschätzung hat es so sicherlich nicht gegeben. Was wir aber historisch nachweisen können, sind lokale Steuerschätzungen in den Provinzen. Und die haben offenkundig tatsächlich nach dem angedachten Muster bei Lukas funktioniert, dass man sich dort einzufinden hatte, wo man Grundbesitz hatte. Es ist ein Papyrus gefunden worden von einer jüdischen Frau namens Babatha, die in der Araba wohnte, also da, wo heute etwa Jordanien ist, die, und das ist jetzt wirklich ein Zufall, die Aufforderung bekommt, sich in Bethlehem einzufinden, weil ihr verstorbener Mann dort Grundbesitz hatte. Wir können also außerbiblisch belegen, dass es solche Steuerzählungen gegeben hat, wo man auch dahin gehen musste, wo man Grundbesitz hatte. Das alles insinuiert zumindest der Lukas, wodurch Josef motiviert wird, mit seiner schwangeren Verlobten, die er offenkundig nicht allein lassen will, von Nazareth nach Bethlehem zu gehen, wo sich dann die Geburtsgeschichte ereignet. Und auch da weise ich nochmal darauf hin, da ist zwar davon die Rede, dass in der Herberge kein Platz war, aber ein Herbergsvater kommt nicht vor. Der kommt nur in romantisierenden Krippenspielen vor. Die Herberge war der Wohnraum eines jüdischen Viereckhauses, etwa eine Halbetage hochgelegen, und darunter war der Stall, weil die Tiere mit zur Wärme des Raumes beitrugen. Also war, würde man das auf unsere Häuser übertragen, sagen, im Wohnzimmer war kein Platz, deswegen muss man in den Keller gehen. So ungefähr könnte man das sich vorstellen. Das sind die beiden kanonischen Weihnachtserzählungen im Neuen Testament, bei Lukas und bei Matthäus, die, wie gesagt, nicht deckungsgleich sind. Die haben eine Schnittmenge, was die Orte angeht, was die handelnden Personen angeht. Aber die dramaturgischen Bewegungsrichtungen sind schon unterschiedlich und daran kann man schon erkennen, offenkundig hatten Matthäus und Lukas das Interesse zu erzählen, wie kommt jemand, der am Kreuz stirbt und von den Toten aufersteht, der am Kreuz als Gottverlassener stirbt und in der Auferstehung doch von Gott gerettet wird, dieses urchristliche Paradox, in dem die frühen Christen erkennen, da setzt Gott ein Zeichen, dieser Jesus von Nazareth. Und ich formuliere allgemein, denn bis die christologische Definition wahrer Gott und wahrer Mensch kommt, werden noch 300 Jahre ins Land gehen. Ich formuliere allgemein, dieser Jesus von Nazareth ist mit Gott im Bunde, Gott ist in ihm gegenwärtig, Gott handelt durch ihn. Wie kommt denn so ein Sohn Gottes? Und Sohn Gottes ist jetzt eben nicht zwingend christologisch zu verstehen. Ja, wir Christen bekennen das so. Wie kommt dieser Sohn Gottes denn zur Welt? Und da schauen Matthäus und Lukas eben in den Schriften nach, die wir das Alte Testament nennen, insbesondere bei den Propheten, und finden da einiges an Material, was passiert sein könnte, und stricken daraus ihre Weihnachtsgeschichten, die durchaus einen historischen Kern haben. Wie gesagt, die Schnittmengen sind groß, aber im Detail anders. Wären die deswegen unwahr? Nein, denn sie haben diesen historischen Kern, und in dem, wie Lukas und Matthäus die Geschichten erzählen, wird eben deutlich, hier kommt ein ganz besonderes Kind zur Welt. Matthäus und Lukas, das soll es dann dazu auch gewesen sein. Wir lassen die jetzt mal so ein wenig links liegen. Wie gesagt, da gibt es eine ganz ausführliche Glaubensinformation zu. Den Link dazu lege ich Ihnen in die Shownotes. Jetzt aber wollen wir uns etwas näher mit anderen biblischen Facetten, speziell neutestamentlichen Facetten beschäftigen. Denn diese Frage, wo kommt der, der am Kreuz wie ein Gottverlassener stirbt und in der Auferstehung offenkundig doch von Gott gerettet wird, her? Was ist mit dem? Und da gibt es durchaus einige andere neutestamentliche Schriften, insbesondere auch in der paulinischen Literatur oder in der paulinischen Gedankenwelt, die sich damit doch auseinandergesetzt haben. Eine der ältesten Schriften stammt denn auch aus der Feder des Paulus. Sie stammt aus dem Galaterbrief, und da sind wir im Kapitel 4, Vers 4, und Sie sind es natürlich gewohnt, dass ich Ihnen die Bibelstelle hier einblende. Das wird auch heute so sein. Da haben wir den Bibeltext schon entsprechend vorliegen. Ich blende das Fenster vielleicht mal ein bisschen kleiner. So, dann passt es vielleicht besser. Und im Galaterbrief, im 4. Kapitel, Vers 4, haben wir eine nahezu lakonische Bemerkung, als Paulus dort schreibt: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt, und dann geht es noch weiter, damit er die freikaufe, die unter dem Gesetz stehen, damit wir die Sohnschaft erlangen. Also die Geburt Jesu, die Geburt dieses gesandten Gottessohnes hat ein Ziel, es dient unserem Heil. Uns interessiert aber jetzt mit Blick auf Weihnachten nur dieser eine Vers hier: Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt. Das ist relativ lakonisch, denn Paulus betont hier zum einen, dass dieser Jesus von Gott gesandt ist. Okay, das würde für jeden Propheten noch gelten, daraus kann ich noch keine christologische Aussage ableiten, denn auch die Aussage, dass Gott seinen Sohn sandte, ist als solches erstmal nur ein Indiz für eine besondere Verbindung zu Gott. Das könnte König David von sich auch sagen. Ja, dass also jeder Prophet könnte in diesem Sinne Sohn oder eine Prophetin Tochter Gottes sein. Das ist noch keine zwingend christologische Qualifizierung. Wie gesagt, bis zum christologischen Dogma wahrer Gott und wahrer Mensch im Konzil von Nicäa, dessen Jubiläum wir ja in diesem Jahr zum 1700. Mal gefeiert haben, wird es noch einige Zeit dauern. Das ist kein Automatismus. Wir können an dieser Stelle diese christologische Implikation nicht ausschließen, aber sie ist auch nicht explizit da. Was für Paulus offenkundig eben klar ist, ist, in Jesus war Gott da. In welcher Weise auch immer, wir lassen das in dieser Allgemeinheit erstmal stehen. Also Gott sandte seinen Sohn, geboren von einer Frau. Der kennt noch nicht mal den Namen. Er stellt nur fest, der ist geboren worden wie ein Mensch, von einer Frau. Mehr ist Weihnachten für den Paulus nicht. Für Paulus ist das Osterereignis, Kreuzestod und Auferstehung, das zentrale Datum. Das war für die Christen samt und sonders so. Weihnachten, wie wir es als Fest kennen, ich meine jetzt nicht in dieser ganzen romantisierenden Entfaltung mit Krippenspiel und allem drum und dran. Weihnachten als Fest kommt erst im 4. Jahrhundert auf, durch Kaiser Konstantin intendiert, denn kurz zuvor wurde das Fest des Sol Invictus eingeführt, eigentlich ein Sonnenwendfest, nachdem der kürzeste Tag im Jahr offenkundig vorbei war und man merkte, die Tage werden länger, wurde der unbesiegbare Sonnengott gefeiert und als Kaiser Konstantin das Christentum zur staatstragenden, noch nicht zur Staatsreligion, aber zur staatstragenden Religion erhoben hatte, wurde dieses Fest umgedeutet, weil man in Christus, das ist eine alte Symbolik, die Sonne unseres Heils sah. Er ist dieser unbesiegbare Sonnengott oder ich kann an dessen Stelle treten, so muss man es vielleicht besser formulieren. Und so wurde das Fest der Geburt Jesu Christi dahingelegt, denn das Datum des Osterfestes war bekannt. Es fällt auf den 14. Nisan. Das konnte man entsprechend auf den jüdischen Kalender umrechnen. Fürs Weihnachtsdatum weiß man nicht, wann Jesus wirklich geboren ist. Die biblische Erzählung, insbesondere des Lukas-Evangeliums, weil es kalt war, legt die zweite Jahreshälfte irgendwie nah. Aber es könnte dann irgendwo zwischen Herbst und Frühjahr passiert sein. Wir wissen das genaue Geburtsdatum Jesu nicht. Auch aus der berühmten Konjunktion von Saturn und Jupiter kann man da nicht zwingend schließen, weil die sich in diesem Jahr, die ja so Schleifen drehen, zwei-, dreimal ereignete. Das Geburtsdatum Jesu ist unbekannt und der 25. Dezember als Geburtsdatum ist ein symbolisches Datum, wird aber eben erst seit dem 4. Jahrhundert gefeiert. Und man sieht das hier an dieser biblischen Bemerkung eines des ältesten Briefes des Paulus, dass man sich schon Gedanken darum gemacht hat, aber es war nicht das zentrale Ereignis. Da wurde eben ein Mensch geboren von einer Frau. So weit, so gut. Menschen pflegen auf diese Weise zur Welt zu kommen. Interessant ist, was Paulus nicht erwähnt. Er beschreibt hier zwar die menschliche Seite der Geburt Jesu, aber von einem Vater ist nicht die Rede. Ja, irgendwie schon. Weil Gott ja seinen Sohn nannte, aber ich habe ja erwähnt, es ist noch nicht christologisch ausdefiniert. Die Frage der Vaterschaft, einer wesensmäßigen Vaterschaft, bleibt bei Paulus an dieser Stelle offen. Das ist bemerkenswert. Denn alle Spekulationen, warum Maria schwanger war, ob sie wirklich Jungfrau war, ob der Heilige Geist eine Rolle spielte, wie Lukas es insinuiert, bleiben für Paulus schlicht und ergreifend offen. Er sagt nicht Ja und Nein dazu, für ihn ist nur klar, er wurde als Mensch von einer Frau geboren, deren Namen er hier noch nicht mal erwähnt, weil er ihn nicht kannte? Fragezeichen, erstaunlich doch eigentlich. Denn Paulus gehört ja als ältester biblischer Schriftsteller zu jenen, die das Apostelkollegium ja kennengelernt haben. Und wenn man auch mal weiter in den Galaterbrief hineinschaut, dann sieht man ja dort in der Schilderung des Apostelkonzils, dass ein gewisser Jakobus, der Herrenbruder, dem vorgestanden sein soll. Und da gibt es einen Streit unter den Exegeten, wer denn dieser Jakobus, der Herrenbruder, gewesen sein soll. Da kommen mehrere Kandidaten in Frage. Jakobus der Ältere, der Sohn des Zebedäus, ist zu diesem Zeitpunkt des Apostelkonzils schon tot. Der ist einer der ersten, der ist der erste Apostel, der sein Leben verliert. Kommen also von dem bekannten Inventar, sofern es sich um einen Vertreter des bekannten Inventars handelt, denn Jakobus war ein Allerweltsname damals, noch zwei Kandidaten in Frage. Das ist einmal der Jakobus, Sohn des Alpheus, Jakobus der Jüngere, einer der Apostel, oder der Bruder Jesu, der in den Evangelien erwähnt wird. Da wird ein Bruder Jesu erwähnt mit dem Namen Jakobus. Wir lassen die Frage um die mögliche Blutsverwandtschaft oder wie auch immer jetzt mal beiseite, die ist ohnehin schwer zu klären. Die sind ja alle gar nicht mehr da. Wir können keine genetischen Verwandtschaften per DNA-Analyse machen. Die Mehrheit der Exegeten vertritt ja die These, dass es sich um den leiblichen, mehr oder weniger Bruder Jesu handelt, beziehungsweise um einen Bruder aus der Verwandtschaft Jesu, wenn denn die klassisch-kirchliche These zutreffen sollte, dass es eher ein Cousin Jesu oder ein Halbbruder oder ein Stiefbruder, besser gesagt, aus der Verwandtschaft des Josefs, der Nachkommenschaft des Josef gewesen sei, dass der die Leitung der Gemeinde übernommen habe. Paulus kommt diesem Jakobus durchaus mit Ehrerbietung entgegen, denn die Leute des Jakobus sind genau die, die den Petrus verschrecken bei dem sogenannten antiochenischen Zwischenfall nach dem Konzil. Also muss es auf jeden Fall eine Autoritätsperson gewesen sein. Ich persönlich habe das in verschiedenen Glaubensinformationen schon hier gesagt, dass ich eher der These zuneige, damit vertrete ich allerdings eine Minderheitenmeinung, bin ich frei und offen bereit zuzugeben, dass es sich um den Sohn des Alpheus handelt, also den Apostel. Erstens wird ja um die Mitgliedschaft im Zwölferkreis durchaus schon relevant gerungen, wenn man allein an die Nachwahl des durch das Ausscheiden Judas Iskariots gewonnenen Platz denkt, wie in Apostelgeschichte betrieben wird. Zweitens, die Verwandtschaft Jesu kommt in den Evangelien nicht gut weg. Im Gegenteil, die wollen Jesus sogar habhaft werden und ihn aus dem Verkehr ziehen, weil sie ihn für verrückt halten. Ist es denkbar, dass nach der Auferstehung, dass Jesus auch seinen Geschwistern, seiner Mutter erschienen ist, da besteht kein Zweifel dran als Auferstandener. Aber ist es denkbar, dass ausgerechnet jemand, der zu irdischen Lebzeiten Jesu äußerst kritisch der Bewegung gegenüber eingestellt wird, war, jetzt plötzlich Leiter der Urgemeinde wird? Ich sage nein. Ist natürlich kein Beweis. Ich halte das für wenig glaubwürdig. Wir haben aber hier in Galater 4,4 in diesem weihnachtlichen Vers im Galaterbrief, wo die Maria noch nicht mal erwähnt wird, in meinen Augen ein weiteres Indiz. Denn wenn der leibliche Bruder Jesu oder zumindest der aus der Verwandtschaft Jesu stammende Herrenbruder die Leitung der Urgemeinde innehat, dann ist es doch aller Wahrscheinlichkeit nach, dass auch die Mutter Jesu da eine relevante Rolle gespielt hat und Paulus sie doch erwähnt haben müsste. Tut er aber nicht, an keiner Stelle in seinem Brief. Die Verwandtschaft scheint eben keine besondere Rolle gespielt zu haben, weswegen ich eben glaube, bei Jakobus, dem Herrenbruder, handelt es sich um den Apostel, den Sohn des Alpheus, der den Spitznamen Herrenbruder trägt, so wie Jesus offenkundig vielen seiner Jünger und Jüngerinnen Spitznamen gegeben hat. Man denke an Simon Petrus, Kephas, den Fels, an die Boanerges, die Donnersöhne, an Didymus, den Zwilling und selbst Maria Magdalena wird wahrscheinlich sich das Magdalena nicht auf den Ort beziehen, sondern auf Migdal, den Turm. Maria, mein Turm. Das war jetzt ein kleiner Exkurs, warum ich eben glaube, dass Paulus den Namen möglicherweise tatsächlich, und das ist schon erstaunlich, warum nennt er ihn nicht hier? Er ist ihm nicht so wichtig. Auch das ist ja im Katholizismus schon erstaunlich, wo die Maria doch so hochgehalten wird, dass Paulus diesen Namen hier nicht nennt. Er wurde geboren von einer Frau. Er betont die sehr menschliche Seite und die Frage der Vaterschaft Jesu bleibt völlig offen. Paulus ist ja weit davon entfernt, in einen christologischen Diskurs hineinzutreten, weit davon entfernt, von Jungfrau zu sprechen. Darauf legt der Lukas ja sehr großen Wert. Oder das Protoevangelium des Jakobus, Link finden Sie, wie gesagt, in den Shownotes, wo wir uns damit Gedanken gemacht haben, ob was und was die Jungfräulichkeit Mariens angeht, die ja im Glaubensbekenntnis von Nicäa dann auch eine theologische Konnotation hat, weil in der Jungfräulichkeit Mariens genau dieser Aspekt drin ist, den Paulus hier adressiert. Maria, eine menschliche Frau, repräsentiert die menschliche Seite Jesu oder die geht aus ihr hervor, die hat er von ihr, wenn man so will, während Gott als Vater die göttliche Seite repräsentiert, wahrer Gott und wahrer Mensch. Aber Gott kann natürlich nicht mit einer Frau nach Menschenart verkehren. Deshalb muss theologisch induktiv zurückgeschlossen Maria Jungfrau gewesen sein. Das Satz des Paulus widerspricht ihm nicht, denn er lässt die Frage einer potenziellen Vaterschaft völlig offen, außer dass er insinuiert, Gott sandte seinen Sohn. Aber diese Sohnschaft bei Gottes ist nicht zwingend christologisch zu deuten. Sie sagt eigentlich nur, Jesus war in einer besonderen Weise mit Gott verbunden. Sie widerspricht dem Konzil von Nicäa nicht, aber sie ist in der Ausformulierung noch nicht komplett dahingehend gedacht. Etwas weiter geht hier eine zweite wichtige Stelle, was die biblischen Facetten zum Advent und Weihnachten angeht, die auch der paulinischen Briefliteratur entstammt. Da sind wir im Philipperbrief und wir schauen uns jetzt mal den berühmten Philipperhymnus an. Der findet sich im zweiten Kapitel des Philipperbriefes. Ich rufe die Stelle hier auf. Und der Philipperhymnus geht von Vers 6 im zweiten Kapitel des Philipperbriefes bis Vers 11. Ich fange aber, weil er eine schöne Einleitung repräsentiert, im Vers 5 an zu lesen. Paulus schreibt dort: Seid untereinander so gesinnt, wie es dem Leben in Christus Jesus entspricht. Er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen, er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt: Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Ein großartiger Hymnus, für mich eines der schönsten Lieder, die wir im Neuen Testament haben, auch weil es ein herausragendes Beispiel frühchristlicher Dichtung ist, denn hier wird lange vor dem Konzil von Nicäa das Wesentliche des christlichen Glaubens verdichtet und in eine hymnisch preisende Art zusammengebracht und, ja, man muss sagen, auf den Punkt gebracht. Dieser Text zeichnet eine wunderbare Bewegung, denn hier ist, und das ist jetzt schon ein entscheidender gedanklicher Fortschritt zu dem, was wir gerade im Galaterbrief haben, und wir sind immer noch in der paulinischen Literatur, denn hier wird im Prinzip insinuiert, er kommt von Gott. Das war in der Bemerkung im Galaterbrief noch nicht so klar. Hier wird intendiert, er kommt von Gott. Sein ursprünglicher Platz ist auf der göttlichen Seite des Daseins, wenn man so will. In Gott, aus Gott. Denn er war Gott gleich. Auch hier könnte man hinterfragen, ist das schon wahrer Gott und wahrer Mensch? Oder ist das nur eine wie auch immer geartete Seinsweise bei Gott? Ist das, um es mit den Worten des Konzils oder des Streites im Konzil von Nicäa zu sagen, ist das Homoiousios? Ist das eine Ähnlichkeit, eine Gottähnlichkeit? Ist das eine Art Engelwesen, das in der Nähe Gottes existiert hat? Oder ist es Homoousios? Ist es wirklich Gott aus Gott, wahrer Gott vom wahren Gott? Das alles bleibt hier noch offen. Wie gesagt, wir haben 300 Jahre christologische Reflexion noch vor uns. Aber im Vergleich zum Galaterbrief geht hier der Philipperhymnus einen entscheidenden Schritt weiter, dass er aus Gott kommt, aus der Sphäre Gottes kommt. Er hielt aber nicht daran fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich. Dieses Wort der Entäußerung ist bemerkenswert im Griechischen, denn es bedeutet wortwörtlich übersetzt, er hielt seine Göttlichkeit oder seine Gottgleichheit nicht wie einen Raub fest. Er machte sich quasi komplett frei. Übrigens eine interessante Bibelstelle, was zu der auch von meiner Seite aus dem vielfach angefragten Selbstbewusstsein Jesu angeht. Wusste der Mensch Jesus, jetzt sind wir schon christologisch ausdefiniert, im Konzil von Nizäa, wusste der Mensch Jesus, dass er Gott ist? Dieser Gedanke der Entäußerung, dass die Gottheit nicht wie einen Raub festhalten, impliziert, der Mensch Jesus das nicht zwingend gewusst haben muss. Er lässt im Prinzip alles Göttliche erstmal hinter sich. Er wird ganz Mensch. Und deswegen bleibt diese Frage, wusste der Mensch Jesus, dass er göttlich ist, dass er Gott ist, weiterhin offen. Hier haben wir sogar eher ein Indiz dafür, dass diese beiden Naturen, wie es das Konzil formuliert, unvermischt und ungetrennt sind, dass nicht zwingend eine Kenntnis der menschlichen Natur von der göttlichen Seite war. Die göttliche Seite wird es gewusst haben, hilft der menschlichen Seite aber nicht weiter. Hier wird quasi das Weihnachtsereignis der Menschwerdung Jesu, der Menschwerdung Gottes in Jesus als Akt der Entäußerung beschrieben. Gott entkleidet sich seiner Göttlichkeit und wird in Jesus ganz Mensch. Wohlgemerkt, an Weihnachten können Sie wieder Weihnachtsbingo spielen, wenn die Weihnachtspredigten sind, dann wird dann gesagt, er kommt als Kind, Gott macht sich ganz klein und all die schönen Formeln, die man dann hört. Alle nicht falsch, aber auch nicht ganz richtig, denn der wächst ja heran. Gott wird nicht Kind, der wird Mensch. Und zu uns Menschen gehört, dass wir von Frauen geboren werden, um dann heranzuwachsen. All das macht der Sohn Gottes durch. Der wird, Galater 4,4, geboren von einer Frau und wird Mensch mit allem, was zum Menschsein dazugehört. Von daher kann man den Philipperhymnus in dieser Hinsicht eben auch als weihnachtlichen Text interpretieren, wobei der Philipperhymnus noch weitergeht und das Ganze dramatisiert, denn der entäußert sich nur und wird den Menschen gleich, der wird auch wie ein Sklave. Also die Erniedrigung ist vollkommen. Der wird nicht in einen Palast als Prinz geboren oder in einen Priesterhaushalt wie Johannes der Täufer, der wird als Sklave geboren. Das ist eine existenzielle Beschreibung, die er ist. Die sagt, von Anfang an ist Niedrigkeit ein Thema. Dann betont der Philipperhymnus, sein Leben war das eines Menschen. In einer ähnlichen Weise schreibt der Hebräerbrief, dass wir einen Hohepriester haben, der unsere menschliche Schwäche kennt. Diesem Jesus ist nichts erspart geblieben, was Menschen erspart geblieben ist, inklusive all der Bedürftigkeiten, Bedürfnisse, vielleicht auch Fieber, Erkältung, Krankheit, was auch immer, was menschliche Existenz ausmacht. Dann kommt, er erniedrigte sich. Und das ist jetzt bemerkenswert. Der wurde geboren, aber er erniedrigte sich. Das ist reflexiv gesprochen. Also er wurde nicht erniedrigt, sondern er hat sich selbst erniedrigt. Das ist ähnlich wie das Johannesevangelium die Leidensgeschichte als souveräne Handlung Jesu beschreibt, wird das auch hier intendiert, dass Jesus selbst gewissermaßen aus freien Stücken diesen Weg beschritten hat. Er erniedrigte sich, war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das ist der Tiefpunkt dieses Hymnus, der Dramaturgie, aber auch der Tiefpunkt menschlicher Existenz, weil der Tod am Kreuz eben ein Fluchtod ist. Die Menschwerdung Jesu, die Inkarnation Gottes, die Fleischwerdung des Wortes findet ihren Höhepunkt am Tiefpunkt der menschlichen Existenz. Hier kommt Weihnachten zu sich selbst. In dieser Selbsterniedrigung bis in den Tod. Der steigt eben nicht nur vom Himmel herab und wird in, ich sag jetzt, Bethlehem geboren. Nein, das muss noch weitergehen. Weiter in die Tiefen menschlicher Existenz bis zum Tod am Kreuz. Jetzt kommt der Wendepunkt. Darum hat ihn Gott über alle erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen, damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu. Und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr zur Ehre Gottes des Vaters. Diese Kyrios-Titulatur, Herr, ist eine alte Gottesbeschreibung, die auf den jüdischen Brauch zurückgeht, den Gottesnamen, das Tetragramm JHWH, nicht auszusprechen, sondern zu substituieren. Zum Beispiel durch Hashem, der Name, oder El Shaddai, der Ewige, oder Adonai, der Herr. Wenn man überhaupt eine Beschreibung der göttlichen Natur Jesu finden will, könnte man sie hier angedeutet finden. Jesus Christus ist der Herr. Auch hier könnte man immer noch beckmesserisch sagen, es muss nicht unbedingt der wahre Gott sein, es könnte sein, der ist im Auftrag des Herrn unterwegs. Auf jeden Fall ist die Nähe zu Gott schon enorm angedeutet hier, zur Ehre Gottes des Vaters. Die Vaterschaftsfrage wird hier immer noch nicht geklärt. Aber wir sind einen erheblichen Schritt weiter, während im Galaterbrief quasi nur nahezu phänotypisch der Geburtsvorgang ans Wort gehoben wurde, haben wir jetzt hier schon eine existenzielle Beschreibung. Was heißt denn Menschwerdung? Was heißt denn Fleischwerdung? Was heißt denn Kenosis, hinabsteigen? Weihnachten ist eben nicht mit der Geburt getan, sondern der Mensch kommt erst danach zu sich, wie es bei uns Menschen auch ist. Wir kommen doch nicht als fertige Menschen auf die Welt. Wir werden erst zu dem, die wir sind oder der wir sind. Erst durch unser Leben, durch die Begegnungen, die wir haben, durch die vielleicht auch Erziehung, die wir genießen, aber vor allen Dingen, wenn wir mündig sind, wie wir unser Leben selbst in die Hand nehmen. Das ist ja das Interessante, dass dieser Philipperhymnus beschreibt, er erniedrigte sich. Das ist eine souveräne Entscheidung Jesu in den Worten des Philipperhymnuses. Immer nur zu sagen, ich konnte nichts dafür, die Umstände waren so, okay, das sucht man sich nicht immer aus. Es gibt bestimmte Determinationen, denen wir ausgesetzt sind. Aber innerhalb derer haben wir durchaus auch, ich sag mal, Gestaltungspotenzial. Und darin werden wir erst zu denen, die wir sind. Die Menschwerdung Jesu im Philipperhymnus fängt an Weihnachten an und setzt sich in seinem Leben fort. Auch eine biblische Facette, die im Übrigen auch nicht ganz ohne Hintergrund ist. Denn Weihnachten, so romantisch es wir feiern, mit Glöckchenklang und allem, was dazu ist, das Kind, das dort geboren wird, wird am Kreuz enden. Nicht wenige mittelalterliche Krippendarstellungen haben deshalb den Hügel Golgotha im Hintergrund, wo man durch ein Fenster schon die Kreuze sehen kann, oder es hängt an irgendeinem Balken im stahlenen Kreuz. Die Windeln sind kreuzartig, fast schon wie das Leichentuch im Grab gewickelt und so weiter. Das Kind, das dort geboren wird, wird sein Leben am Kreuz lassen und dann von den Toten auferstehen. Der Philipperhymnus bringt das hier auf den Punkt. Ein weiterer Text, der hier eine Rolle spielt in diesem Zusammenhang, und das Thema der Fleischwerdung habe ich schon angeschnitten, ist der berühmte Johannesprolog. Der spielt ja an Weihnachten sogar in der katholischen Liturgie eine Rolle, weil er an den Weihnachtstagen gelesen wird. Auch am, ich glaube, zweiten Sonntag nach Weihnachten steht er im Mittelpunkt der Verkündigung. Und den schauen wir uns jetzt auch näher an, wobei im Prinzip mit Blick auf unser Thema biblische Facetten vor allen Dingen ein Vers innerhalb des Johannesprologes wichtig ist. Ich blende Ihnen den Text hier ein. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. In ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen und das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht erfasst. Ein Mensch trat auf, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Er kam als Zeuge, um Zeugnis abzulegen für das Licht, damit alle durch ihn zum Glauben kommen. Er war nicht selbst das Licht, er sollte nur Zeugnis ablegen für das Licht. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet, kam in die Welt. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Allen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, nicht aus dem Willen des Fleisches, nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Und wir haben seine Herrlichkeit geschaut, die Herrlichkeit des einzigen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Soweit erst einmal die Worte dieses berühmten Johannesprologs, übrigens auch einer meiner Lieblingstexte. Sehr philosophisch, aber bei näherer Betrachtung auch sehr weihnachtlich. Sicherlich nicht so romantisch, narrativ dargeboten wie Matthäus und insbesondere Lukas, aber doch sehr weihnachtlich, weil hier auch Fragen geklärt werden, die bisher noch offen waren, zumindest aus einer theologischen Sichtweise. Die Maria taucht hier nicht auf. Auch die Mutter taucht hier nicht auf. Die hatten wir bei Paulus gerade. Was hier auftaucht, ist in Vers 14, ich blende Ihnen den Text, damit Sie lesen können, zur Sicherheit noch einmal ein. Was hier auftaucht in Vers 14 ist, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Hier muss man zuerst einmal sagen, dieses Und hat unter uns gewohnt, ist eine etwas ungenaue Übersetzung. Ich schlage mir gerade mal den griechischen Text auf. Das hätte ich natürlich in der Vorbereitung eigentlich schon vorher machen sollen, aber ich will Ihnen das Wort im Original einmal sagen, im griechischen Original. Da steht im griechischen Urtext folgender Begriff: Eskenosen. Eskenosen. Da steckt Skene drin und Skene ist das Zelt. Wörtlich übersetzt müsste dieser Satz heißen: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet. Dieser Hinweis ist aus einem mehrfachen Grund von Bedeutung. Unter uns gewohnt heißt einfach, der hat halt mit in der Stadt gewohnt, so in der Nachbarschaft, hat aber, ja, ist aber nicht so erkannt worden. Vielleicht manche kannten ihn, wie auch immer. Unter uns gezeltet, die Zeltmetapher, hat natürlich erstmal etwas viel Mobileres in sich, als das Einwohnen sein kann. Der ist umhergezogen, der war unter den Menschen, der ist nicht dingfest zu machen. Dieses Zeltmotiv hat aber noch eine andere Bedeutung, denn die Gegenwart Gottes im Volk Israel nach dem Exodus war mit dem Bundeszelt verbunden, in dem die Bundeslade aufbewahrt wurde, lange bevor irgendwann viel, viel später einmal der Tempel in Jerusalem gebaut wurde, der symbolisch auch immer noch als Zelt bezeichnet wird. Wenn Sie in eine katholische Kirche gehen und stehen vor dem Tabernakel, Tabernakulum heißt Zelt, da ist immer diese Erinnerung an die Gegenwart Gottes mitten unter seinem Volk, weil er in einem Zelt unter ihnen gewohnt hat. Das wird hier im Text des Johannesprologes adressiert. Hier findet eine göttliche Gegenwart statt. Und jetzt merken Sie, hier sind wir schon einen entscheidenden Schritt weiter zu dem, was Paulus schon angedeutet hat. Bei Paulus war klar, der ist Mensch geworden, da war ein Mensch unter Menschen. Der hat irgendwie, ich formuliere jetzt ein bisschen flapsig allgemein, das gebe ich zu. Der hat irgendwie mit Gott zu tun. Der Philippus geht da schon einen Schritt weiter. Der kam von Gott. Aber dass da Gott wirklich gegenwärtig ist, das adressiert hier der Johannesprolog. Wenn er sagt, das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet, die Herrlichkeit Gottes, die Doxa Gottes, die Shechina ist in Jesus da. Er repräsentiert die Gegenwart Gottes. Lange vor der Ausformulierung, ich gehe immer wieder auf das Konzil von Nizäa zu sprechen, haben wir also hier schon das Bewusstsein, dass Jesus Gott ist, in Jesus Göttliches ist. Muss vielleicht immer noch ein bisschen relativierend sagen, aber das ist schon viel, viel weiter, als Herr Paulus bereit gewesen wäre zu formulieren. Geht aber noch weiter, denn und das Wort ist Fleisch geworden. Das Griechische kennt zwei Begriffe für das, was wir mit Leiblichkeit oder Körperlichkeit meinen würden. Das eine ist Soma. Das kennen Sie aus Psychosomatik. Soma ist eine Form der Leiblichkeit, die verschiedene Qualitäten beinhalten kann. Die Leiblichkeit kann material sein, wie das, was wir hier haben, das ist auch Soma. Sie kann aber auch pneumatisch sein, also geistig sein oder wie auch immer. Ja, die muss nicht zwingend, also Soma muss nicht zwingend material sein. Wenn Jesus bei den Abendmahlsberichten sagt, das ist mein Leib, dann finden wir dort den Begriff Soma. Der ist viel umfassender. Der zweite Begriff, der in der Bibel verwendet wird, um Leiblichkeit zu umfassen, meint Sarx. Und Sarx ist immer Material. Sarx ist das, was Sie beim Metzger in der Auslage finden. Sarx ist das, was Sie grillen. Kotelett, das ist Sarx. Materialer geht es nicht. Sarx ist Fleisch und Blut. Und hier steht Sarx. Das Wort Gottes, der Logos, ist Fleisch geworden. Er hat sich materialisiert. Das lateinische Wort für Sarx ist Carnis. Er ist inkarniert. Der ist Material geworden. Nicht irgendwie ein Scheinleib oder irgendwas auch immer. Nein, er hat fleischliche Gestalt angenommen. Drastischer und materialer kann man es nicht sagen, was gerade bei Johannes herausragt, weil der Johannes ja doch aufgrund seines ganzen theologischen Nachdenkens eher so überschießend ist. Aber hier kommt er auf den Punkt. Dieser göttliche Logos ist Fleisch geworden und hat unter uns gezeltet. Die Gegenwart der Schechiner Gottes, der Herrlichkeit Gottes, hat sich in Jesus verfleischlicht, so könnte man sagen. Das ist schon sehr dramatisch, Weihnachten, sehr unromantisch beschrieben, sehr knallhart, aber auf den Punkt gebracht. Eigentlich bleiben da gar keine Fragen mehr übrig, zumal dann nicht, wenn man, und ich blende Ihnen den Text nochmal ein, die ersten Verse des Johannesprologes hinzunimmt. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Hier wird es interessant. Da, wo in der deutschen Übersetzung Wort steht, finden wir im griechischen Original immer Logos. Logos ist viel mehr als ein Wort. Ja, Wort ist eine gute und richtige Übersetzung, aber Logos ist auch der Verstand, die Weisheit, das Denken. Es ist also viel, viel umfassender. Wir haben im Deutschen keine adäquate Begrifflichkeit, um diesen sehr umfassenden griechischen Begriff, diesen sehr umfassenden griechischen Terminus adäquat umzusetzen. Wort ist schon gut. Man könnte, um das offen zu lassen, sagen, im Anfang war der Logos und der Logos war bei Gott und der Logos war Gott. Könnte man machen, versteht aber im Deutschen wahrscheinlich keiner, weil das natürlich ein griechischer Lehnbegriff wäre. Lassen wir es beim Wort. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Bis hierhin könnte Paulus locker mitgegangen sein. Das ist das, was wir bei Paulus auch schon gelesen hatten. Er war Gott gleich, könnte sein in der Nähe Gottes. Also das Wort war bei Gott. Jetzt kommt der entscheidende Gedankenvorschritt und das Wort war Gott. Das ist neu. Hier findet eine Identifikation statt. Das ist nicht nur irgendwie ein Beigott sein, in der Nähe Gottes sein, in Gott ähnlich sein. Nein, dieser Logos war Gott. Wenn man einen biblischen Ansatzpunkt findet, der im Konzil von Nicäa in der Ausformulierung wahrer Gott und wahrer Mensch seinen Punkt findet, dann haben wir hier biblisch gesehen im Neuen Testament einen Ansatzpunkt. Aber Sie sehen gleichzeitig, dass wir eine Entwicklung haben. Johannes schreibt sein Evangelium irgendwo so um 90, 100. Paulus seine Briefe irgendwas in den 50er Jahren. Da liegen 50 Jahre theologische Reflexion zwischen. Das heißt nicht, dass der Paulus falsch gewesen wäre. Er steht am Anfang des theologischen Nachdenkens und ehrlich gesagt, der Paulus hatte andere theologische Fragestellungen. Die der Heidentaufe, des Miteinanders von Nichtjuden und Juden. Das war das, was den Paulus umgetrieben hat. Der Johannes hier ist da auf der theologischen Reflexionsstufe schon ein paar Schritte weiter, ist halt Zeit vergangen. Und er kommt schon dazu und geht damit auch weit über Matthäus und Lukas hinaus, die die Göttlichkeit dieses Kindes nicht in Frage stellen, aber auch nicht ausdifferenzieren. Hier wird klar, der Logos war Gott. Und dieser Logos wird Fleisch und wohnt, zeltet unter den Menschen. Und wenn dieser Logos Gott ist, dann ist er im Anfang schon bei Gott. Wenn der Gott ist, dann ist er immer schon da gewesen. Es ist der Logos, aus dem die Welt hervorgeht, denn Gott schafft ja durch sein Wort. Wenn Sie später im Glauben zur Kenntnis lesen, durch ihn ist alles geschaffen, dann ist hier im Prinzip der Ansatzpunkt, weil das dann die logischen Schlussfolgerungen sind. Denn der Johannes Evangelist formuliert ja weiter, alles ist durch das Wort geworden und ohne es wurde nichts, was geworden ist. Ja, das ist die Schöpfungsidee, die dahinter steckt. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen und so weiter und so weiter. Das heißt, wir können diesen Johannesprolog als großartigen Hymnus, Glauben zur Kenntnis lesen, aber eben auch weihnachtlich auffassen. Hier wird weihnachtlich nahezu philosophisch durchdrungen auf den Punkt gebracht und hier wird noch mehr gesagt, nämlich, dass dieser Logos, der ja als Jesus identifiziert wird später, dass dieser Logos Gott ist. Es gibt übrigens ein paar Kapitel weiter die Erzählung der Begegnung Jesu mit der Frau, mit der Samariterin am Jakobsbrunnen. Till Markensteiner, mein verehrter Freund aus Jerusalem und ich, haben mir das Projekt Die Schrifterzähler, wo wir beide biblische Erzählungen neu texten, neu erzählen, aus einer neuen Perspektive zum Klingen bringen. Und diese Begegnung Jesu mit der Samariterin am Jakobsbrunnen haben wir in unserer letzten, in der vierten Staffel erzählt. Und ich habe diese Begegnung quasi wie so eine göttliche Offenbarung dargestellt, wie Mose sie im brennenden Dornbusch erfährt. Jesus ist dieser brennende Dornbusch, in dem Gott in der Welt aufscheint. Ich lege Ihnen den Link zu dieser Folge mal in die Shownotes. Wenn Sie wollen, können Sie sich die anhören. Die Geschichte vom Till hat einen ganz anderen Ansatzpunkt, aber bringt diesen Aspekt auch nochmal zum Klagen. Zum Tragen. dass sie sich das anhören können, weil das offenkundig einer der vielen Topper im Johannesevangelium ist, dieses Aufscheinen Gottes in Jesus zum Klingen zu bringen. Wir haben im Johannesevangelium die vielen Ich-Bin-Worte, dieses Ego Eimi. Wenn man den Gottesnamen, den er im Dornbusch offenbart, dieses JHWH, übersetzt, heißt es ja, ich bin der Ich Bin. Und wenn Jesus immer wieder sagt, ich bin das Wasser des Lebens, ich bin die Wahrheit, der Weg und das Leben. Oder wenn er im Garten Gethsemane im Johannesevangelium gefragt hat, bist du Jesus von Nazareth? Und er antwortet, ich bin es, und die fallen zu Boden. Dann ist ja eine völlig untypische Reaktion für einen, den man verhaften möchte, der nur sagt, ich bin der, den ihr sucht. Dann ist damit aber im Johannesevangelium insinuiert, da findet eine Offenbarung Gottes statt. Also, was bei Paulus noch offen war, nämlich die Frage der Vaterschaft, wird hier adressiert. Seine Abstammung ist nicht nur göttlich, Gott ist nicht nur in ihm. Johannes sagt es unumwunden, der Logos war Gott. Gott ist da. Johannes deutet es auch schon an, was dann im Glaubensbekenntnis, ich habe das schon ja gerade gesagt, dass durch das Wort Gottes die Welt ja ins Dasein kommt und im Glaubensbekenntnis da steht, durch ihn ist alles geschaffen. Da kann man natürlich dann die Frage stellen, wird das in der Bibel nicht auch schon weiter reflektiert? Doch wird es, das ist die sogenannte Präexistenzchristologie, denn diese Frage wirft das Johannesevangelium dann ja nachgerade auf. Was ist denn dann mit diesem Jesus? Der muss doch dann eigentlich schon eigentlich vor aller Schöpfung da gewesen sein. Und genau diesen Punkt reflektiert der Kolosserbrief. Der Brief an die Kolosser wird im Allgemeinen zum Corpus Paulinum gezählt, aber er gehört zu den sogenannten Deuteropaulinen Schriften. Wir haben sieben sogenannte echte, die anderen Briefe sind auch echt, aber wenn wir von echten Paulusbriefen sprechen, meinen wir, die hat Paulus tatsächlich als Autor verfasst. Das ist der Römerbrief, der erste Korintherbrief, der zweite Korintherbrief, der Galaterbrief, der Philipperbrief, der erste Thessalonicher Brief als ältester Paulusbrief und der Philemonbrief. Das sind die sieben sogenannten Protopaulinen oder echten Paulusbriefe. Und dann haben wir im Neuen Testament noch sieben deuteropaulinische Paulusbriefe, die offenkundig aufgrund des Sprachduktes und aufgrund der verhandelten Themen aus einer späteren Zeit stammen, die aber der paulinischen Schule zugerechnet werden. Die sind themenverwandt, aber stammen offenkundig nicht aus der Feder des Paulus da selbst. Und zu diesen sogenannten Deuteropaulinen gehört auch der Kolosserbrief. Und im Kolosserbrief haben wir, und das verbindet ihn mit dem Philipperbrief, wieder einen frühchristlichen Hymnus, der genau diese sogenannte Präexistenz des Sohnes, also das Sein des Sohnes bei Gott vor der Schöpfung, ins Wort bringt. Das finden wir im ersten Kapitel des Kolosserbriefes, die Verse 15 bis 20. Da heißt es: Er ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Er ist das Haupt, der Leib aber ist die Kirche, er ist der Ursprung, der Erstgeborene der Toten, so hat er in allem den Vorrang. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in ihm wohnen, um durch ihn alles auf ihn zu versöhnen. Alles im Himmel und auf Erden wollte er zu Christus führen, der Frieden gestiftet hat am Kreuz durch sein Blut. Auch hier steht offenkundig das Heilsgeschehen durch Kreuz und Auferstehung im Mittelpunkt. Das ist das unumwundene Datum, an dem der christliche Glaube nicht vorbeikommt. Sie könnten Weihnachten aus dem Festkalender streichen. Und wie gesagt, ich habe es vorhin schon erwähnt, Weihnachten wird erst seit dem 4. Jahrhundert in der Kirche überhaupt gefeiert. Und ich erwähne auch, Gott möge verhüten, dass es aus dem Festkalender gestrichen wird. Aber theoretisch könnten Sie ohne großen Schaden das Weihnachtsfest aus dem Festkalender streichen. Das Osterfest können Sie nicht streichen, ohne den Glauben selbst zu Wank zu bringen. Deswegen steht das hier im Mittelpunkt. Aber auch hier haben wir adventliche Aspekte, denn dieser Jesus ist das Bild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene der ganzen Schöpfung. In ihm wurde alles erschaffen, im Himmel auf Erden. Das hört sich schon sehr nach Nizäa an. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Thron und Herrschaft, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung und in ihm hat alles Bestand. Hier kommt also die Göttlichkeit Jesu auf den Punkt. Wir haben vorhin angefangen im Galaterbrief, wo es um die Geburt von einer Frau ging. Aber selbst im Galaterbrief, und den blende ich Ihnen nochmal ein, weil der hier nicht ganz unerheblich ist, weil da etwas anfängt, was hier im Kolosserbrief zu sich selbst dann gewissermaßen kommt. Ich blende Ihnen den Text ein. Einen kleinen Moment, muss man eben hier umschalten. Galaterbrief hier: Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und dem Gesetz unterstellt und so weiter. Die Zeit ist erfüllt. Was in der Schöpfung begann, kommt mit der Herabkunft des Sohnes, mit seiner Geburt als Mensch, mit seiner Fleischwerdung auf den Punkt. Das alles folgt einem göttlichen Heilsplan. Die Zeit musste erfüllt bleiben. Von daher könnte man die Frage stellen, warum wurde denn Jesus genau da geboren und zum Beispiel nicht heute? Großes Geheimnis. Paulus beantwortet es einfach mit dem Hinweis, als die Zeit erfüllt war. Das war der Zeitpunkt, zu dem Gott das vorsah, dass es genau da geschehen musste. Da waren die Umstände gewissermaßen bereit. Und da wird nicht erst eine Gottheit erschaffen, quasi sekundär. Das ist ja das, was die Adoptionisten in der Theologie gesagt haben, dass der Mensch Jesus durch seine Frömmigkeit, durch seine Spiritualität, wie auch immer, so Gott angenähert habe, dass Gott ihn als Sohn adoptiert habe. Biblisch gesehen könnte man das mit der Taufe am Jordan in Verbindung bringen, wo aus dem Himmel ja die Stimme herabkommt: Dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Gefallen gefunden. Könnte man natürlich so deuten, dass da Jesus von Gott adoptiert wurde und auf diese Weise zum Sohn Gottes wurde. Ähnliche Szene, Tabor, die Verklärung Jesu, funktioniert ähnlich. Da würde Paulus sagen, Da würde Johannes sagen, Und auch der Kolosserbrief würde sagen, Der kommt schon von Anbeginn Gott. Gott wird Mensch. Wir sehen aber in dieser textlichen Reihenfolge, dass auch das ein zunehmender theologischer Erkenntnisprozess ist. Für den Paulus war, die Zeit ist erfüllt, er wurde geboren von einer Frau. Im Philipperhymnus haben wir gesehen, da ist schon die Idee, er kommt von Gott, Gott entäußert sich hinab. Im Johannesevangelium haben wir gesehen, das Wort, der Logos, war Gott, der ist göttlich. Und im Kolosserhymnus wird das ausdrücklich gesungen, dass er Sohn von Gott her ist. Und die Formeln, die wir im Kolosserhymnus finden, haben ja sogar Eingang ins Nizänum gefunden. Was können wir also schlussfolgern? Zentral für den christlichen Glauben bleiben Kreuzestod und Auferstehung. Da geht auch und gerade der Kolosserhymnus und auch der Philipperhymnus nicht dran vorbei. Wie gesagt, ich habe gerade sehr überspitzt formuliert. Weihnachten könnten Sie ohne theologischen Schaden aus dem Festgeländer streichen. Wäre schade und das wollen wir auch nicht. Aber man könnte es machen, ist ja auch von Anfang an nicht gefeiert worden. Und viele biblische Texte, das Markus-Evangelium hat kein Weihnachtsevangelium. Der Paulus begnügt sich nur mit dem Hinweis, er wurde geboren von einer Frau. Da sind die sehr unprätentiös. Ostern können Sie nicht streichen. Das Triduum Paschale können Sie nicht streichen, ohne dem christlichen Glauben selbst ein Fundament zu nehmen. Das geht nicht. Zentral sind also Kreuzestod und Auferstehung, aber offenkundig entsteht schon sehr früh und auch schon bei Paulus die Frage nach seiner Herkunft. Wo kommt denn der, der am Kreuz stirbt und aufersteht, her? Das ist doch außergewöhnlich. Der Paulus muss ja nicht nur nachweisen, dass sich diese Auferstehung ereignet hat. Die berühmten 513 Zeugen, die er im 1. Korintherbrief im 15. Kapitel erwähnt. Er muss ja auch dieses Paradox erklären, die göttlich gewirkte Auferweckung des am Kreuz als gottverlassener Gestorbenen. Da entsteht doch daraus die Frage, wenn Gott hier so handelt, in Jesus, an Jesus, mit Jesus, wenn Gott in Jesus aufscheint, wo kommt dieses Aufscheinen denn her? Ist das etwas, was sekundär hinzukommt? Nein, das ist eigentlich immer schon klar. Das ist von Anfang an so vorherbestimmt. Und dann entsteht ein Nachdenken, das wir auf einer theologischen Ebene heute verfolgt haben, durch einige biblische Facetten, die nicht explizit narrativ, aber doch höchst weihnachtlich sind. Und im Lukas- und Matthäus-Evangelium haben sie dann diese wunderbaren erzählerischen Entfaltungen erfahren. Was in den Texten aber auch deutlich wird, ist, die Mutterschaft spielt eine große Rolle für das Verständnis, denn die Mutterschaft steht für die menschliche Seite. Niemand ist Mensch, der nicht aus einer Frau geboren wird. Das ist offenkundig auch selbst dem Paulus schon von Anfang an wichtig. Menschen werden von Frauen geboren. Die fallen nicht vom Himmel. Man ist nicht plopp einfach da. Durch die Geburt aus einer Frau entsteht menschliches Leben. Das hat der Sohn Gottes durchlaufen. Das wird in den Texten sehr früh reflektiert. Die Frage der Vaterschaft bleibt merkwürdig offen. Dieser Mann namens Josef, der sich da im Umfeld der Maria bewegt und der in den Erzählungen des Lukas und des Matthäus eine gewisse Rolle spielt, in den apokryphen Evangelien zumal, spielt für Paulus, spielt für Johannes überhaupt keine Rolle. Dieser Mann, der da rumläuft, der ja für eine Zeugung normalerweise ja, notwendig gewesen wäre, findet in Reflexion überhaupt keinen Eingang. In den weihnachtlichen Reflexionen, die wir heute durchlaufen haben. Die bleibt also merkwürdig offen und damit auch offen für eine göttliche Herkunft. Die beantworten die Frage nicht einfach nicht, sondern sie lassen die Offenheit, weil dadurch der Gedanke, Gott wird Mensch, angebahnt wird. Ich will nicht sagen, dass Paulus das bewusst gemacht hat, aber es fällt halt auf und dass dann im Johannesevangelium und auch im Kolosserbrief die Sache dann tief ausformuliert wird. Was wir ja auch verfolgen konnten, war den Beginn der christologischen Reflexion, der dann 300 Jahre währen wird, mit intensiven theologischen Diskursen und im Konzil von Nicäa gipfeln wird, in dem Glauben zur Kenntnis, dass wir beten, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott und gleichzeitig durch den Heiligen Geist hat er Fleisch angenommen, auch da sagst, das geht auf Johannesevangelium zurück, und ist Mensch geworden durch die Jungfrau Maria. Und in dieser Jungfrauentitulatur steckt ja beides drin. Wenn Gott der Vater ist, kann er dieses Kind nicht auf menschliche Weise zeugen, dann hätte er einen menschlichen Vater gehabt. Der taucht aber in den Reflexionen, gerade bei Paulus und auch Johannes, nicht auf. Deswegen muss Maria theologisch induktiv zurückgefolgert Jungfrau gewesen sein. Und wir haben hier auch schon mal das Protoevangelium des Jakobus erörtert, da lege ich in den Link auch in die Shownotes. Da spielt ja diese Jungfräulichkeit Mariens eine ganz herausragende Rolle, ist aber historisch eher so in das Jahrhundert 20, 130, also frühes zweites Jahrhundert zu verorten. Aber offenkundig hat man sich mit diesem Gedanken da schon auseinandergesetzt. Weihnachten, wie wir es feiern, ist deshalb ein zutiefst christologisches Fest. Das nicht ohne Grund Nicäa in einer gewissen Weise voraussetzt, unter Kaiser Konstantin eingeführt wurde. Hier wird nicht nur Christus als die unbesiegbare Sonne unseres Heils gefeiert, sondern hier feiern wir. Dieses Kind ist der Mensch gewordene Gott. Er wird kein Kind bleiben. Er wird heranwachsen und, wie es der Philipperhymnus formuliert, sich selbst erniedrigen und den Kreuzesthron besteigen, so würde es Johannes formulieren, um uns das Heil zu offenbaren. Was offenbart er uns? Du kannst so sinken, wie du tief wie du willst. Du kannst total scheitern. Du kannst am Kreuz enden. Der Himmel steht dir trotzdem offen. Warum? Wenn Gott Mensch wird, dann adelt er unser Menschsein. Wenn er sich wie das tiefste Menschsein wie ein Sklave hinabredigt, dann muss man kein vornehmer Herr und keine vornehme Dame sein. Alle Menschen sind von Gott geliebt. So könnte man es mit Angelus Silesius sagen, an Weihnachten, machen Sie es wie Gott, werden Sie Mensch. Lassen Sie Gott in sich zur Welt kommen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen jetzt schon frohe und gesegnete Weihnachten, einen guten Übergang in das neue Jahr des Herrn 2026, denn die nächste Glaubensinformation wird es am 7. Januar in eben diesem Jahr geben. Dann heißt es, siehe, ich mache alles neu über das Wesen der Tradition. Bis dahin, bleiben oder werden Sie gesund. Helfen Sie anderen, gesund zu bleiben oder zu werden. In Zeiten wie diesen ist es mir wichtiger denn je, den Frieden zu wünschen mit den Worten Shalom al Yisrael, Frieden über Israel. Ihnen allen da draußen ein herzliches Glück auf!